Der Österreicher Philipp Hochmeier ist nach eigenem Bekenntnis spielsüchtig, schauspielsüchtig und damit erfolgreich in Film, Fernsehen und Theater, zum Beispiel als gehandicapter Kommissar in der Serie Blind ermittelt, als grausamer SS-Mann im Film Die Wannsee-Konferenz oder jetzt gerade als exaltierter Jedermann bei den Salzburger Festspielen. Zusätzlich ist er auch noch Frontmann der Band Die Elektrohand Gottes und damit morgen zu Gast bei den Wormser Nibelungenfestspielen. Über sein rastloses, kreatives Leben hat er jetzt gemeinsam mit der Autorin Katharina von der Leyen ein Buch geschrieben, eine Biografie. Hochmeier, wo bist du, ist der Titel. Über all das möchte ich nun mit ihm sprechen. Hallo Philipp Hochmeier.
Hallo, ich freue mich sehr.
Hochmeier, wo bist du? Das ist ja im Moment tatsächlich eine Frage, die sich aufdrängt, weil sie unter anderem zwischen Salzburg, Worms und anderen Hotspots der kulturellen Welt hin und her düsen. Ich vermute aber, die titelgebende Frage der Biografie ist gar nicht so praktisch gemeint, sondern eher metaphorisch, richtig?
Ich meine, dass sich aus der Praxis eine Metaphorik ergibt. Also ich bin seit vielen Jahren, ich darf sogar Jahrzehnten sagen, ständig unterwegs. Aus diesem ständig unterwegs sein ergibt sich eben auch ein ganz anderes Lebensgefühl oder ein anderes Gefühl für die Realität. Und das schafft diese Frage wirklich ganz ernsthaft zu stellen und die beschäftigt mich wirklich ununterbrochen, weil ich ununterbrochen unterwegs bin und da auch eine Freude dran habe. Ein anderer Grund für den Titel ist natürlich ein Zitat. Immer wenn ich meine Stücke spiele, beschwöre ich die Dichter zu mir. Also Schiller oder jetzt morgen eben in Worms Stifter. Immer die Frage, Stifter, wo bist du? Komm zu uns. Also diese Herbeibeschwörung der Dichtersprache kommt zu der Frage immer, wo bist du? Und diese Frage, wo bist du, ist für mich ganz essentiell geworden in den letzten Jahren.
Biografie steht auf dem Cover. Der Verlag Brandstätter betont aber, es sei keine klassische Biografie. Was ist das Buch denn dann?
Eine Bestandsaufnahme, eine Rückschau, eine Analyse, ein Innehalten und Nachdenken und die Idee, dass ich jetzt gerade noch Auskunft geben kann, weil ich in der Mitte meines Lebens stehe und so gut nachdenken kann, gemeinsam mit dem Leser oder mit dem Zuschauer zum Dialog einlade, das war vielleicht der Impuls dafür.
Sie haben das Buch nicht alleine geschrieben, sondern die Hauptarbeit hat Autorin Katharina von der Leyen reingesteckt. Hatte das zur Folge, dass Sie in dem Buch etwas über sich erfahren haben, was Sie selbst noch gar nicht wussten?
Sehr gute Frage, genau so war das auch. Also ich bin ja jetzt die letzten 30 Jahre nur gerannt, wie in einer Rakete gesessen, in einem ICE, der mich um die ganze Welt gebracht hat. Und die Autorin hat mich jetzt wirklich zur Reflexion gezwungen. Sie hat mich begleitet, soweit es ging, auf den ganzen Gastspielreisen, auf den Konzerten, beim Jedermann in Salzburg. Und die Idee, diesen Jedermann im Sommer zu begleiten und mal hinter die Kulissen zu schauen, war der Urimpuls für das Buch. Also ich hatte das Buch gelesen von der Jasmina Rees über Sarkozy und das hat mir irgendwie gefallen, dass eine Name auf die Autorin den Präsidenten begleitet und einfach Zeugin wird seines Lebens. Und so haben wir auch gesagt, okay, der Jedermann im Sommer, da das Spielen auf dieser Herdplatte in Salzburg, ist ja doch was Außergewöhnliches. Und ich lade die Autorin ein, mich zu begleiten, die Proben zu sehen, die Kollegen zu sprechen. Und darüber hat sich eine Reflexion ergeben, die erzählenswert war. Und da ist das Buch entstanden.
Sind dabei auch Sachen ans Licht gekommen, die Ihnen gar nicht so recht sind vielleicht?
Auf jeden Fall, positiv wie negativ, also auch positive Sachen sind ans Licht gekommen. Meine Musik aus der Band, die mit mir eigentlich nur durch ihre Instrumente sprechen, sind auf einmal ganz aufrichtig gewesen und haben ihr Sachen gesagt, die sie mir nie sagen könnten. Ja? Also das war wirklich ein großes Geschenk, auch zu hören, was meine langjährigen Kameraden über mich denken, was ich ja eigentlich gar nicht wusste, weil wir immer in diesem Workflow sind und nie uns unterhalten eigentlich in dem Sinn. Man will es nicht glauben, aber man hat eine Band seit 10 Jahren und dann ist man eigentlich eher in diesem Räubergefühl und zieht von Konzert zu Konzert und freut sich, sich wiederzusehen, aber zum Innehalten und zum Reden kommt es eigentlich nie. Ja? Und es hat sie ganz wunderbar eingefädelt.
Sie gelten ja als so ein besonders leidenschaftlicher, kraftstrotzender Schauspieler, immer voller Energie. Woher kommt diese Kraft? Findet darauf das Buch vielleicht auch eine Antwort?
Auf jeden Fall, weil ich glaube, meine Urenergie ist die Freude, dass ich so machen darf. Ich komme aus Kinderkünstlerfamilie, ich komme aus relativ strengen bürgerlichen Verhältnissen und diese Freude, die ich vielleicht auch bei Schlingensief entdeckt habe als Zuschauer, dass man einfach in diesen Institutionen, diesen Ehrwürdigen dann einfach so Krach machen darf, geilen Krach machen darf, das ist eine große Freude, die mich umgibt. Ähnlich jetzt auch morgen in Worms, da freue ich mich, eine moderne, ganz ungewöhnliche Stifterinterpretation zu liefern, wo man sagt, Stifter ist eben ein ganz klassischer viel geachteter Autor, der von Germanisten geehrt wird, der einen ganz speziellen Platz im Buchregal hat. Aber ich sage, das ist geile Literatur, die will vertont sein, die will gelebt sein, das ist wirklich geiler Stoff. Und diese Energie, die darin steckt, freizulegen, das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe und als meine Lebensbestimmung. Und das wird vielleicht als kraftstrotzend gesehen, aber ich nehme mich eher als sehr sensibel und lebenshungrig wahr.
Wie schaffen Sie das denn nach so einem Abend mit so einem 200-prozentigen Einsatz, da wieder runterzukommen?
Also es ist immer wieder anders, aber in Salzburg gibt es ja eiskalte Bäche. So ein eiskaltes Bad ist schon mal sehr, sehr heilsam. Und was mir auch natürlich hilft, ist dieser Ortswechsel. Also wenn ich jetzt von Salzburg nach Worms fahre über Nacht, also nach der Premiere dann auch noch nach Worms fahre und diesen Stress abschütteln kann, die Welten wechseln kann, das ist schon auch mal ein tolles Geschenk, weil in Salzburg kocht's, aber dann komme ich nach Worms, treffe wieder ganz andere Leute, dann kühlt sich das automatisch runter, man muss sich wieder neu definieren, neu anfangen. Dieses Reset ist ein ganz wichtiges Stichwort, sich da zu beruhigen.
Kommen wir noch mal zu diesem Jedermann. Das ist ja eine der Rollen, die fast jeder Schauspieler gerne mal spielen würde. Der kam ja aber eher auf Umwegen zu Ihnen. 2013 haben Sie die Solo-Performance Jedermann Reloaded entwickelt, gemeinsam mit Ihrer Band, die in dem Zusammenhang dann auch entstanden ist, aber komplett unabhängig noch von den Salzburger Festspielen. Und dann ist 2018 Tobias Moretti, der damals den Jedermann in Salzburg spielen sollte, erkrankt und Sie sind kurzfristig eingesprungen. Und seit dem vergangenen Jahr sind Sie nun der reguläre Jedermann, auch in diesem Sommer. Kann man sagen, Sie haben sich diese Rolle ertrotzt?
Ertrotzt ist vielleicht ein bisschen negativ. Ich habe sie mir erkämpft oder erträumt, visioniert, zurechtgebaut. Also ich finde, das Stück Jedermann ist ja per se ein Rätsel. Hugo von Hofmannsthal hat in einem selbst erfundenen mittelalterlichen Stil ein Stück geschrieben. Und wenn man das sieht am Domplatz ganz klassisch, ist man erst nochmal verstört, was das sein soll. Also es gibt also nicht eine Logik, eine natürliche, warum das so stattfindet. Und diesem Rätsel habe ich mich gestellt und dieses Rätsel hat mich in Bann gezogen und einfach nicht losgelassen. Und da bin ich irgendwie sehr dankbar, weil wann hat man schon die Chance, sich so intensiv mit einem Stoff zu beschäftigen? Dadurch, dass ich selber Legastheniker bin und sehr lange brauche, Text zu lernen und mir Text zu erkämpfen, gebe ich auch gelerntes Terrain ungern auf und habe schon einige Stücke gehabt in meinem Leben, die mich lang begleitet haben. Beispielsweise Die Leiden des jungen Werther von Goethe, das war meine allererste Rolle mit 20, die ich noch immer spiele. Oder Der Hagestolz ist auch ein Stück, was mich schon lang begleitet, sicher 6 Jahre schon. Das sind einfach große, große weltliterarische Themen, die eine gewisse Zuwendung brauchen und die darf ich mir sozusagen gönnen. Und an der darf der Zuschauer auch teilhaben, weil es gibt dann verschiedenste Reifestadien. Also eine frühe Werther-Aufführung wird sich von der 30 Jahre später krass unterscheiden. Und doch ist es wieder das Gleiche. Und das ist natürlich spannend, so eine Vertiefung mitzuerleben. Also für mich wie für die Zuschauer.
Sie haben gerade schon erzählt, Sie kommen nicht aus einer Künstlerfamilie. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass Ihr Weg auf die Bühne so ein bisschen vorgezeichnet war, weil Ihre Mutter ja Ärztin war und Vorstellungen im Burgtheater unter anderem betreut hat und Sie haben sie da immer mal wieder begleitet. Wann und wie wurde Ihnen klar, ich will später keine verstauchten Schauspielerknöchel behandeln, sondern ich will selbst auf die Bühne?
Also es gab ein Erweckungserlebnis mit 16, da habe ich ein Gedicht für mich gelernt in der Schule. Durch einen ganz großen Zufall bin ich in der Klasse auf den Tisch gesprungen, habe das dann vorgetragen, völlig unvermittelt. Und da habe ich gemerkt, das ist so eine Art Bestimmung und da habe ich meinen Platz gefunden. Und da war dann klar, gibt es kein Zurück mehr. Dass es aber dann auch wirklich klappt und dass es dann auch wirklich ein Beruf wird oder eine Berufung, mit der ich mein Leben bestreiten kann, das war damals ja noch gar nicht klar, aber das war mein Lebensweg bis jetzt.
Ja, aber Sie sind ja dann tatsächlich den klassischen Weg gegangen, nämlich Schauspielstudium am renommierten Max-Reinhardt-Seminar in Wien, wo unter anderem ein gewisser Klaus-Maria Brandauer gelehrt hat. Diese Aufnahmeprüfung dort, die ist ja legendär, ne? 1000 Bewerber und Bewerberinnen auf 10 bis 20 Studienplätze. Wie haben Sie das geschafft?
Mitzusagen, dass ich mir den Schüler geschnappt habe, den gefragt habe, der war im Abschlussjahrgang, wie denn diese Aufnahmeprüfung zugeht, was man da können muss. Und der hat mir dann ganz brav Auskunft gegeben und mir sogar Tipps gegeben. Da habe ich zufällig auf der Straße einen Schauspieler aus dem Volkstheater in Wien getroffen, der mir dann auch geholfen hat. Und ich habe mir dann einfach Tipps geholt und habe mich halt also sehr, sehr gut vorbereitet in meinem Zivildienstjahr. Ich war ein Jahr im Altersheim und in der Zeit habe ich mich mit dieser Aufnahmeprüfung beschäftigt. Und dann wirklich beim ersten Schuss einen Treffer gelandet. Und mit dem Einstieg in diese Schauspielschule gab es eigentlich gar keine Alternative mehr. Also seitdem bin ich in dem Beruf und seitdem bin ich in diesem Spielwahn, in dieser Erfüllung und habe natürlich einen interessanten Weg von ganz klein bis ganz nach unten geschafft. Also es ging in Nürnberg los, in einem Kellertheater vor 80 Schülern. Der Wärter, meine erste Rolle und jetzt eben als allerletzter Schritt der Jedermann und Dummplatz.
Außerdem machen Sie Film, Fernsehen, Theater, haben wir gerade schon gesprochen, und Sie haben eben auch eine Band, die Elektrohand Gottes. Morgen sind Sie damit in Worms zu Gast bei den Nibelungenfestspielen mit dem Programm Der Hagestolz. Sie haben es gerade schon erzählt. Kraftvolle, meist elektronische Musik trifft da eben auf einen Biedermeier-Text von Adalbert Stifter. Was macht für Sie den Reiz an dieser Kombination aus? Oder anders gefragt, was kann die Elektrohand Gottes, was Adalbert Stifter nicht konnte?
Wir können Adalbert Stifter nur dienen. Wir können ihm sozusagen einen Raum bieten, wo das nochmal neu klingt. Ihn sozusagen aus der Biedermeier-Schiene rausnehmen, seiner Sprache einen neuen Klang geben. Und das ist uns da, glaube ich, ganz gut gelungen. Ich begreife mich da eher als Performer, als Sprachakrobat. Und ich benutze diesen Steinbruch, den mir der Stifter bietet, um einzelne Sätze auch immer wieder zu loopen, zu wiederholen und diesem wirklich sehr, sehr intimen, sehr, sehr persönlichen und rührenden Text einen ganz neuen Raum zu geben. Ja. Also mich hat der Text wahnsinnig bewegt. Wie ich 50 geworden bin, war das sozusagen mein Lebensabschnittsthema. Es geht um einen jungen Mann und einen alten Mann, einen Neffen und seinen Onkel, die sich begegnen. Der Onkel, der Oheim hat das Leben hinter sich, der Neffe hat es vor sich und der Dialog ganz, ganz kostbar. Und ich bin im Text begegnet in einem Handgestück. Peter Handke hat Hauptszene vom Hagestolz in einem Stück zitiert und ich habe dieses Stück gespielt und immer wieder diese Szene gehört, die mir wirklich sehr, sehr nahe ging und ich dachte, jetzt zu meinem 50. Geburtstag muss ich das mit meiner Band vertonen und das ist dabei rausgekommen.
Philipp Hochmeier, allen unseren Gesprächsgästen erfüllen wir einen Musikwunsch. Bei Ihnen ist es ein Titel von 1988, Eden, von der britischen New Wave-Gruppe Talk Talk. Warum dieser Titel?
Die ganze Platte ist für mich ein Meisterwerk und für mich eine ganz große Inspiration für meine eigene Musik. Eine Konzeptplatte begleitet mich seit 30 Jahren. Und wenn man mich fragen würde, was ich auflegen würde zu einem Sterben oder zum größten Glück oder zu welchem Anlass auch immer, würde ich immer diese Platte wählen. Also ein ganz großes Meisterwerk.
Ja, sind wir gespannt. Danke für diesen ungewöhnlichen Musikwunsch und für das Gespräch, Philipp Hochmeier.
Ich danke auch.